Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen. Außenseiter geht es in dieser Fazitausgabe. Menschen, die Besonderes hervorbringen, irgendwie anders sind. Manche werden dann zum Genie erklärt, andere bleiben immer in der Schublade des Störers. Thema etwa in der Bamberger Uraufführung Das Störschwein oder The Pig Escape. Einfach mal rein ins leerstehende Luxuskaufhaus, auch eine Form der Störung, das dachten sich die Mitarbeiter der Zentral- und Landesbibliothek, die ganz dringend auf eine Bibliothekssanierung warten und gerne in die Galerie Lafayette einziehen würden. In Salzburg wurde sehr überraschend die Schauspielchefin der Festspiele entlassen, ob sie auch zu außenseitermäßig agierte. Und wir folgen zum Schluss dem Blick des Malers Rembrandt. Zurzeit sind Gemälde in der Kunsthalle in Frankfurt am Main zu sehen. 2017, also vor 7 Jahren schon, gründete sich das Netzwerk der Vielen, ein Bündnis von Kultureinrichtungen im deutschsprachigen Raum gegen den Einfluss von rechts. Man wollte explizit kein Podium für rechte Propaganda bieten und sich wehren gegen die Instrumentalisierung von Kulturveranstaltungen durch rechtsnationale Kräfte. Am 19. Mai 2019 gingen 30.000 Aktive für diese Ziele auf die Straße. Es gab dann immer wieder Aktionswochen und Tage. Immer wieder tauchte da als Symbol auch die goldglänzende Rettungsdecke auf. Und heute erneut ein Aktionstag in der Berliner Akademie der Künste. Ratschlag der Vielen: Handeln gegen Rechtsextremismus. Impulsgeberin von außen war da auch Jagoda Marinic, mit der ich vor der Sendung sprechen konnte. Hallo und guten Abend.
Einen schönen guten Abend.
Sie haben sich heute zum Austausch getroffen. Sie waren Teil von vielen Menschen, die da zusammenkamen. Man ist ja 2024 an einem ganz anderen Punkt als 2017. Wie haben Sie denn die Diskussion heute wahrgenommen? Und wie, würden Sie sagen, unterscheidet sich die Diskussion über den Einfluss von rechts zu früher, sage ich einfach mal?
Das Interessante war, dass Sie mich eigentlich gefragt haben, ob ich komme, um auch über die Themen in meinem Buch zu reden, Sanfte Radikalität als Impuls, weil es geht um das Gestaltende, um die Frage, wie kommen wir weg von nur die Gegner zu sein und auch eine eigene Agenda zu setzen. Und jetzt wurde das Ganze in den letzten Wochen so virulent, dass man durch die ganzen Kürzungsdiskussionen der Berliner Kulturpolitik plötzlich in einer paradoxen Situation war, nämlich einerseits die Ansprüche an sich selbst oder die auch an die Kulturszene herangetragen werden, im Kampf gegen Rechtsextreme aktiv zu sein, aber andererseits um die eigene Existenz kämpfen zu müssen. Also es war eigentlich ein sehr emotionaler Moment, ein Moment, in dem viele sich fast, glaube ich, zerrissen fühlen von diesem Dilemma und auch sich die Frage stellen, wie geht Kulturarbeit in einer Situation, in der man eigentlich gefragter ist und wichtiger denn je, aber gleichzeitig um die eigene Daseinsberechtigung wirklich kämpfen muss. Mit welchen Mitteln geht das?
Das ist natürlich auch wichtig, dass man sich dann an so einem Tag vielleicht gegenseitig Trost spendet. Andererseits muss man ja auch zu Ergebnissen kommen. Also geht das dann auch ins Produktive rein, so ein Tag?
Also ich würde sagen, Trost war gar nicht im Raum. Im Gegenteil, ich habe den Eindruck, dass doch sehr viele die letzten Wochen und auch die Sprache, würde ich sagen, des amtierenden Kultursenators Joe Cialo durchaus sehr kritisch sehen, dass es auch eine Art Kampfansage ist, natürlich über Kultur so zu sprechen, als hätte sie nur sozusagen Alimentationen, als müsse sie Eigenverantwortung entwickeln, als hätte sie nicht schon längst Eigenverantwortung. Ich hatte eher den Eindruck, dass sie sich bewusst werden, dass das, was die Kulturpolitik derzeit nicht leistet, ist, die Kultur zu verteidigen. Also müssen sie es selber machen. Und da waren sehr viele Ideen im Raum, also sehr konkrete Ideen, die sich auch ans kulturpolitische Handeln richten. Also auch mal für die nächsten Monate rauszugehen aus diesem Wir machen nur Kunst, sondern auch sich zu fragen, wie verteidigen wir diese Kunst? Und tragischerweise ist wirklich nicht nur gegen Rechtsextreme und antidemokratische, sondern eben auch gegen demokratische Prozesse, die da gerade stattfinden. Denn es ist ja kein Geheimnis, dass die Kultur überproportional Kürzungen ausgesetzt ist. Also da war für mich eher so eine Kampfansage und auch die kluge Stimmung zu sagen, das betrifft ja nicht nur die Kultur, das betrifft auch andere Bereiche des Zusammenlebens. Und wie kann man da aus den vielen noch mehr Menschen machen, noch klügere Verbindungen suchen, noch klügere Schulterschlüsse? Also ich hatte wenig Trost im Saal gespürt, sondern wirklich Aufbruchstimmung.
Aufbruchstimmung, ja, aber gegen wen Aufbruch? Oder geht es eben darum, das Gegen wegzulassen und das Miteinander in den Vordergrund zu kehren?
Das ist schön, dass Sie das sagen, denn eben der Titel der Veranstaltung war tatsächlich gegen Rechtsextremismus, aber Sie alle waren sich dann ziemlich schnell einig von dem Podium bis zu den Gesprächen im Saal, nee, wir müssen jetzt eine Agenda für formulieren, für was wollen wir sein, und das sind jetzt die Arbeitsprozesse, da geht man rein, die letzten Jahre war ein Kampf gegen, ne? Wir sind mehr, aber gegen die, und jetzt sich nochmal hinzustellen und zu sagen, was wollen wir, welche Angebote will man vielleicht machen, um andere Kürzungen zu machen, als die, die im Moment geplant sind. Tatsächlich strategisch vielleicht Vorschläge des politischen Handelns zu unterbreiten und wieder in die Pole Position, sagen Politiker ja so gerne. Aber ich glaube, darum geht es auch, jetzt wirklich selber zu fragen, wo können wir einsparen? Was erwarten wir von den verantwortlichen Politikern, vom amtierenden Kultursenator? Warum ist er nicht derjenige, der letztlich bei den Unternehmen mehr Geld einwirbt, statt das letztlich den Künstlerinnen und Künstlern zu überlassen? Wo ist auch das Zusammenspiel, das Konstruktive zwischen Kulturverwaltung, Kulturpolitik und Kulturschaffenden?
Also ein Tag, der sich ganz stark um diese Sparzwänge oder diese Kürzungen drehte. Überschrieben war er ja eigentlich mit was anderem, nämlich welche Freiheiten braucht diese Gesellschaft, welchen Schutz und welche Verbote. Und damit
Finden Sie das so anders?
Ja, das finde ich schon anders, weil das Wehren gegen Einsparungen, die natürlich dramatisch sind, bedeutet noch nicht, dass ich keinen Raum mehr habe, mich mit den Freiheiten oder mit dem Schutzraum Kultur zu beschäftigen.
Das sehe ich nicht so, weil das ganz, ganz schnell genau solche Rhetoriken im Raum sind. Sie müssen auch einsparen. Also das ist schon wichtig, da deutlich zu machen, warum wird dieser Bereich überproportional auf 3 Jahre gerechnet, müssen Sie fast ein Drittel Ihres Etats einsparen. Dass man da sagt, Moment, hier geht es tatsächlich, und das ist ja das Thema dieser Veranstaltung gewesen, um Schutz vor Räumen, die die Demokratie auch zugesichert hat, nämlich Kunstfreiheit, die Möglichkeit, auch staatliche Förderung als einen Teil unserer Aufträge im kulturpolitischen Sinn zu realisieren. Ich sehe da im Gegenteil keine Selbstthematisierung, sondern sie thematisieren ein Problem unserer Zeit, nämlich das zentrale Räume des menschlichen Zusammenlebens. Und das ist die Kultur, das ist die Bildung, das ist das Soziale, das ist im weiteren Sinn auch das Gesundheitswesen, immer stärker ökonomischen Zwängen ausgesetzt sind. Und das ist für mich eine Diskussion, die weit über den Kulturbetrieb hinausweist und die auch die Gesellschaft anfällig macht für autoritäre und rechtsextreme Bewegungen, die sagen, guck mal, es sorgt keiner für euch, wir sorgen dann für euch. Also ich finde diesen Ansatz eigentlich sehr breit gedacht.
Ja, absolut. Steht diese Frage im Raum, dass man sich nicht nur von rechts bedroht fühlt, sondern eben auch von der Politik, die momentan sozusagen im Handeln ist?
Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Lektion dieser Zeit und auch eine wichtige Lektion aus dem Wahlkampf in den USA. Die Bedrohung kommt nicht nur von rechts oder sagen wir egal welchen extremen Polen, sie kommt vor allem auch aus der Untätigkeit der bisherigen Regierungen, wo viele das Gefühl haben, hier wird das Land eben im Moment nicht so gut regiert, wie es nötig wäre. Und es gibt heute gerade Diskussionen um die FDP und ihre D-Date-Papiere. Es gibt Diskussionen, wie viel das Zaudern der Ampel eigentlich gekostet hat. Da sind Milliardenbeträge im Spiel. Also man hat eine exemplarische Misswirtschaft betrieben die letzten 3 Jahre in vielerlei Hinsicht. Man hat auch Gutes getan, aber auch vieles bewusst sehr schlecht getan, denn man hätte es besser machen können. Und jetzt, wenn die Folgen davon da sind, sollen zentrale Räume des gesellschaftlich-demokratischen Zusammenlebens weggekürzt werden. Und ich halte das für zentral, dass man da sagt, Moment, es war immer die Rede von Nachhaltigkeit. Wie kann man jetzt sagen, diese Räume verschwinden? Es ist wichtig, nicht nur gegen die Ränder zu agieren, sondern wirklich auch diesen demokratischen Raum der demokratischen Mitte, das, was man früher meinte mit wir sind die vielen, das wieder zu weiten. Also deutlich zu machen, hier ist eine vitale Demokratie, die gestaltet ihre Umgebung, die gibt Menschen die Möglichkeiten, sich auszudrücken, die hält das Versprechen der demokratischen Gesellschaften. Und dass gerade der Kulturbetrieb da so vorangeht und auch an diese Schmerzpunkte geht, obwohl sie denke ich, gerade eigene Existenzängste haben. Das sind große gesellschaftliche Fragen, die da mitverhandelt werden, fand ich heute als Gast von außen eher so, dass ich fast erleichtert bin und ermutigt zu sehen, wenn diese Gruppen und noch andere gesellschaftlichen Gruppen jetzt zusammenfinden, dann ist das vielleicht noch die stärkere Bewegung, nicht, wie Sie sagen, gegen äußere Ränder, sondern für eine Vitalisierung und Verteidigung der demokratischen Lebenswelt, die man eigentlich möchte.
Ja, Guda Marinic, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Martina Hefter ist spätestens seit dem Deutschen Buchpreis den Literaturinteressierten ein Begriff. Den bekam sie nämlich erst vor kurzem für ihren Roman Hey, guten Morgen, wie geht es dir? Aber Martina Hefter ist nicht nur Autorin, sondern auch Performance-Künstlerin. Und als solche war sie heute Abend in Soft War am Schauspiel Leipzig zu sehen. Auch das hat wiederum mit dem Roman zu tun, mit einem ganz anderen Titel. Katrin Ullmann hat den Abend für Fazit als Kritikerin mitverfolgt in der Residenz auf dem Spinnereigelände in Leipzig. Katrin, worauf spielt dieser Titel Soft War denn an?
Ja, den verwendet Martina Hefter, um den Krieg zwischen zwei marginalisierten Gruppen zu beschreiben. Also auf der einen Seite sind da ältere, einsame und medial unerfahrene Frauen aus der westlichen Welt, die sich nach Liebe und Bestätigung sehen. Und auf der anderen Seite stehen Menschen, ja, so mal ganz grob gesagt, aus dem globalen Süden. Also der Begriff Soft War taucht auch schon in ihrem Roman auf. Da notiert sich nämlich die Protagonistin diesen Begriff als Titel für ein Theaterstück, das sie aus ihren Chat-Erfahrungen heraus erarbeiten will.
Das hat also alles schon zu tun mit diesem Roman, für den sie gerade gekürt wurde. Wie nah ist das, was heute da auf der Bühne zu sehen war, denn am Stoff des Romans dran?
Ja, sehr nah, würde ich sagen. Die Aufführung ist tatsächlich eine ganz sanfte Bühnenbearbeitung des Romans. Dafür hatte ja Martina Hefter die mehrere Wochen dauernde Residenz in der Leipziger Spinnerei inne. Das ist ein ganz schönes Residenzprogramm, mit dem das Schauspiel Leipzig eben die freie Szene ans Haus holt und dieser eben Räume und Ressourcen zur Verfügung stellt. Und in dem Abend steckt schon eben, wie ich sagte, sehr viel Roman. Das Thema ist natürlich dasselbe. Es geht um die auf beiden Seiten verlogenen Chatverläufe mit den Love-Scammern. Und es geht um Lüge und Wahrheit, um Abhängigkeiten und ein bisschen eben auch um die Kolonialismusdebatte. Also ob die Protagonistin als weiße westliche Frau nicht eben auch Schuld oder zumindest eine gewisse Erbschuld daran hat, dass es eben diese Art des Liebesbetrugs überhaupt gibt. Und auf der Bühne, im Gegensatz zum Roman, versucht Hefter dann diese politische Dimension etwas mehr aufzumachen. Da wird mal ganz interessant aus einer Statistik von dem Landeskriminalamt Sachsen zitiert, die im Jahr 2023 immerhin 369 Fälle von Love-Scammern gezählt hat. Dabei wechselt mehrere Millionen Euro den Besitzer. Das ist schon echt eine bemerkenswerte Zahl, aber die verpufft in dem insgesamt ziemlich leisen und wenig mutigen Spiel und an dem sehr, sehr behutsamen Abend leider.
Also es will ja oder soll ja mehr sein als eine szenische Lesung. Wie ist denn das umgesetzt? Im Roman ist ja, der besteht ja in weiten Teilen aus so einem Chatverlauf.
Ja, szenisch passiert tatsächlich recht wenig auf der Bühne und vor allem sehr wenig Dialogisches. Das würde sich ja eigentlich anbieten, würde man sagen. Aber meistens stehen Martina Hefter und eben ihr Mitperformer Patrice Lipep an einem der Standmikros und sprechen Auszüge aus dem Roman. Gut, hin und wieder gleitet Martina Hefter dann in kurze, sehr schöne Tanzchoreografien. Es gibt auch mal das ein oder andere kurze Sprechen von einer kleinen Gruppe weiterer MitperformerInnen. Und auch mal das eine oder andere Video, auf dem dann ein Be Happy-Schriftzug auftaucht oder eben ein Handy-Display voller Textnachrichten. Und dazu hört man dann folgenden Text.
Drei hin und her schwingende rote Herzen, auf denen I love you steht. Ein geöffneter Umschlag, aus dem viele rote Herzen aufsteigen. Über einem süßen, kleinen, schlafenden Hund schwingt ein rotes Herz. Hin und her schwingt es. Immer so. Weng, 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 weng.
Ja, so hört sie sich an, die Inszenierung oder die Performance von Soft War von Martina Hefter in Leipzig. Jetzt schlüpft auf der Bühne die Romanautorin dann ja offenbar ja komplett in die Rolle ihrer Protagonistin, trifft sie damit auch eine Aussage über Werk und Autor, also so über die Trennung oder die Verbindung von Privaten und Kunst?
Naja, ein bisschen schon, denn sie baut ja einen Verfremdungseffekt ein, indem sie eben auch ihr Mitperformer Patrice Lipep die Texte der weiblichen Protagonistin sprechen lässt. Aber insgesamt, würde ich sagen, ist das schon fast der einzige Moment, hat der Abend wirklich was sehr, sehr Behutsames und Vorsichtiges und fast Braves. Also er bleibt sehr an dem Text hängen und von der Performance, also wirklich der Bühnenpräsenz, habe ich sehr wenig gesehen. Ich fand das sehr schade, weil Martina Hefter schreibt, tanzt und performt. Und ihr Buch habe ich wirklich sehr, sehr gerne gelesen. Und auch als Tänzerin habe ich ihr heute Abend sehr gerne zugeschaut. Die hat ganz schönes Bewegungsmaterial, sehr weiche, geführte Bewegung. Man sieht ihr wirklich an, dass sie eine professionelle Ausbildung hat. Aber als Performerin hat sie mich am allerwenigsten überzeugt. Da hatte ich echt den Eindruck, es fehlt so eine eigene Haltung zum Text und damit auch so eine Überwindung des dann doch eher freundlichen Text, ja, Aufsagens, das ist ein bisschen gemein, aber des Textwiedergebens, des Textsprechens. Da war wenig Kraft und Haltung dahinter. Es war alles sehr zart.
Die Autorin Martina Hefter performt Material zu ihrem Roman Hey, guten Morgen, wie geht es dir? In der Residenz des Schauspiel Leipzig in der Spinnerei dort. Morgen und am Samstag gibt es noch Vorstellungen, allerdings ausverkauft. Katrin Ulmer, vielen Dank.
Gerne.
Zahlreiche Protestaktionen hat es in den vergangenen Tagen zum drastischen Sparkurs der Berliner Kulturpolitik gegeben. Wir haben hier bei Fazit auch darüber berichtet und sprachen ja eben auch schon davon. Es drohen Insolvenzen, Einschränkungen im Spielbetrieb und der Verlust von Arbeitsplätzen. Betroffen ist davon auch die Zentral- und Landesbibliothek, die dringend saniert werden müsste und gerne in das inzwischen leerstehende Kaufhausgebäude der ehemaligen Galerie Lafayette ziehen würde. Heute gab es dort einen Aktionstag. Die Bibliotheksmitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben das Gebäude in der Friedrichstraße in Beschlag genommen, was, wie Claudia van Laak berichtet, vielfach begeistert aufgenommen wurde.
Tiré, ziehen, steht auf der Eingangstür. Es ist das Einzige, das noch an die Galerie Lafayette erinnert. Ohne Werbeschilder, Regale, Parfümflakons, Seitenschals und Abendroben entfaltet das insgesamt 12-stöckige Gebäude, 4 davon unterirdisch, erst seine richtige Wucht. 9 Glaskegel und Zylinder bohren sich auf verschiedenen Ebenen hinein und lassen Tageslicht ins Innere. Die Besucherinnen und Besucher strömen, staunen und sind begeistert von der Idee einer zentralen Bibliothek im früheren Kaufhaus.
So grandios, so grandios. Also wenn wir das nicht machen, wie dumm können wir sein?
Das finde ich fantastisch. Also es wäre wirklich ein ganz tolles neuer Ort für Berlin.
Wir müssen jetzt zuschlagen und hier diese Chance beim Shop verpacken.
Alle scheinen sich einig. Das Gebäude des französischen Architekten Jean Nouvel ist der ideale Ort für die dringend benötigte neue Bibliothek. Der Eigentümer des Gebäudes duldet die freundliche Übernahme an diesem Tag. Trotzdem fühlt es sich ein bisschen subversiv an. Der technische Direktor der ZLB, Ralf Stockmann.
Wenn in Berlin die Dinge gerade nicht so laufen, wie sie laufen sollten, dann darf man auch mal ein Haus besetzen. Ich finde, das ist schon eine gute Berliner Tradition. Und dass wir das mit so einem gewissen Augenzwinkern machen, ist klar. Aber auf der anderen Seite, jetzt gerade unter dem Eindruck der Sparmaßnahmen, die jetzt ja publiziert worden sind, müssen auch wir Bibliotheken schauen, wie wir uns hier Gehör verschaffen können und sichtbar bleiben.
Die Bibliothek bespielt an diesem Donnerstag 2 Etagen des früheren Kaufhauses. Unter anderem mit Lesungen, Beratungen zu den digitalen Angeboten, einem Druckworkshop und Jonglierübungen. Das Gebäude allerdings ist schon Erlebnis genug. Bibliotheksdirektor Volker Heller.
Unsere jetzigen Gebäude sind marode. Die Bilder von den Wassereinbrüchen sind ja überall durchs Netz und durch die Fernsehnachrichten gegangen. Der Zustand ist nicht mehr zumutbar. Wir brauchen ein neues Dach über dem Kopf. Und auch hier wollen wir noch mal darauf hinweisen, dass hier eine Not besteht und sich mit dem Gebäude für die Stadt Berlin eine enorme Chance bietet.
Von Anfang an hatte Volker Heller, im Nebenamt Bundesvorsitzender des Deutschen Bibliotheksverbandes, den Berliner Kultursenator Joe Cialo an seiner Seite. Dieser war ebenfalls von der Idee des Umzugs ins Lafayette begeistert, konnte aber weder die Senatsspitze noch seine Partei, die CDU, überzeugen, den Koalitionspartner SPD am allerwenigsten. Auch ein privater Geldgeber fand sich bislang nicht. Bibliotheksdirektor Heller bleibt trotzdem optimistisch.
Wir haben immer noch Hoffnung und die werden wir auch nicht aufgeben, solange wir noch Partner in Politik und Verwaltung finden, die mit uns zusammen an dieser Idee arbeiten.
Mit der aktuellen Sparliste allerdings, sie wurde in dieser Woche vom Senat verabschiedet, schwinden die Hoffnungen. Hat doch der Finanzsenator klargemacht, dass die Kultur nicht nur 2025 mindestens jeden 10. Euro einsparen muss, sondern auch in den Jahren darauf. Selbst für erste Planungen zum möglichen Umbau bzw. Umzug ist kein einziger Euro im Haushalt eingestellt. Das Gesamtbudget der Zentrale- und Landesbibliothek soll im nächsten Jahr um rund 15% schrumpfen.
Wir hoffen im Moment sehr, dass es noch eine Einsicht gibt im Parlament, dass das so nicht zu stemmen ist. Zumal es jetzt im Fall der Bibliothek nicht nur die Zentral- und Landesbibliothek betrifft, sondern dann auch den ganzen Verbund der öffentlichen Bibliotheken in Berlin mit.
Noch zeigt der Eigentümer des Gebäudes Geduld und wartet eine Entscheidung des Senats ab. Doch der Plan B ist schon in Arbeit, der Umbau in ein Bürogebäude.
Ja, und so entwickelt sich aus einer visionären Idee dann ein Plan B. Der Leerstand von Büroflächen steigt übrigens in Berlin. Derzeit stehen 1,4 Millionen Quadratmeter sofort zur Verfügung.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute von und mit Frederik Wirwig.
Millionen sollen eingespart werden und die Kritik dagegen reißt nicht ab. Die Kulturstiftungen in Berlin sprechen jetzt in einem Brief von Kürzungen nach dem Rasenmäherprinzip. Sie fordern ein Konzept für die künftige Kulturlandschaft der Stadt. Konsolidierung ohne Konzept und ohne Einbeziehung der Ressortverantwortlichen führe nur in ein Abrissszenario. Der Brief wurde unter anderem von den Berliner Philharmonikern, den Opern der Stadt sowie dem Dokumentationszentrum Topographie des Terrors unterschrieben. Der aktuelle Sparplan der Berliner Landesregierung sieht vor, dass in der Kultur 130 Millionen Euro wegfallen sollen, 12% des Etats. Zu viel Social Media ist schlecht für die geistige und körperliche Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. So sieht es die australische Regierung und eine große Mehrheit der Bevölkerung dort. Nun ist Australien das erste Land der Welt, das allen unter 16 Jahren verbietet, Social Media zu nutzen. Nach dem Repräsentantenhaus hat jetzt auch der Senat dem Gesetz dazu zugestimmt. Die neuen Regeln werden wohl in einem Jahr in Kraft treten. Dann wären TikTok, Insta, Snapchat und Co. dafür zuständig, das Alter der Nutzerinnen und Nutzer zu überprüfen. Wenn unter 16-Jährige trotzdem auf den Plattformen unterwegs sind, drohen den Betreibern Geldstrafen von umgerechnet etwa 30 Millionen Euro. Unklar ist noch, wie die Regeln durchgesetzt werden sollen. Kritiker halten das Verbot für den falschen Weg. Aus ihrer Sicht können Kinder so keinen gesunden Umgang mit digitalen Medien lernen. Mehrere Plattformen hatten sich dafür eingesetzt, die Abstimmung über das Gesetz zu verschieben. Sie wollten die Ergebnisse eines Pilotprojektes abwarten, bei dem es um Altersüberprüfung geht. Der kurdische Dichter Ilhan Sami Çomak hat die längste Zeit seines Lebens in türkischer Haft verbracht. Im Gefängnis verfasste er 10 Gedichtbände und er ist Träger mehrerer Lyrikpreise. Heute wurde er nach 30 Jahren entlassen. Ilhan Sami Çomak war 1994 im Alter von 21 Jahren zum Tode verurteilt worden. Das Gericht warf ihm Brandstiftung und Mitgliedschaft in der PKK vor. Ein Geständnis bezeichnete der Dichter später als durch Folter erzwungen. Die Strafe wurde in lebenslänglich umgewandelt. Çomak hätte schon im August freigelassen werden sollen, doch die Gerichtsbehörde entschied, seine Haft um weitere 3 Monate zu verlängern. Es mangele ihm an Schuldbewusstsein, so das Gericht. Gleich 4 Spielfilme will Oscar-Preisträger Sam Mendes den Beatles widmen. Den Schlagzeuger der wohl berühmtesten britischen Band soll der Ire Barry Keoghan spielen. Beatles-Drummer Ringo Starr ist offenbar von der Wahl des Schauspielers überzeugt. Es sei großartig, sagte Starr im Interview mit der US-Sendung Entertainment Tonight. Ich glaube, er nimmt gerade irgendwo Schlagzeugstunden und hoffentlich nicht so viele, fügte der Musiker hinzu. Regisseur Mendes will die verschiedenen Filme jeweils aus der Sicht eines der 4 Musiker erzählen. Der Kinostart ist für 2027 geplant.
Die Salzburger Festspiele haben sich heute völlig überraschend von ihrer Schauspielchefin Marina Davidova getrennt. Eigentlich sollte sie in den nächsten Tagen das Programm für 2025 bekannt geben, aber jetzt wurde das Dienstverhältnis mit sofortiger Wirkung aufgelöst. Als Grund wird ein Compliance-Verstoß angegeben. Frage an unseren Theaterkritiker Martin Pesel in Graz. Hat Davidova eine Nebentätigkeit verschwiegen oder was war da los?
Also in der kurzen Presseaussendung der Festspiele heute Nachmittag ist die Rede von Verstößen gegen vertragliche Dienstpflichten, insbesondere der nicht angezeigten Tätigkeit bei einem Berliner Theaterfestival. Mittlerweile ist bekannt, dass es sich dabei um das Voices Performing Arts Festival handelt, wo Davidova gemeinsam mit einem Komponisten das Artistic Committee bildet. In der Zwischenzeit hat die Austria Presseagentur aber auch in Erfahrung gebracht, dass zu diesen Verstößen eine unklare Trennung zwischen Privat- und Dienstreisen ebenfalls gehört haben soll.
Okay, das klingt erstmal nach einer relativ harten Konsequenz. Diese sofortige Auflösung des Vertrags steckt dahinter gegebenenfalls was anderes. Also Davidova ist doch eigentlich eine erfahrene Festivalmacherin als solche angetreten. Und es war auch klar, die will den Laden so ein bisschen umkrempeln. Ist ihr das jetzt vielleicht zum Verhängnis geworden oder wäre das zu viel spekuliert?
Also unter anderen Umständen würde für so eine nicht genehmigte Nebentätigkeit oder auch ungenaue Abrechnung von Reisen, da würde man eine auf den Deckel kriegen und versprechen, dass es nie wieder vorkommt, zumindest in Österreich. Deswegen klingt das für mich wirklich sehr danach, dass das Direktorium nach einem Grund gesucht hat, Davidova loszuwerden. Spätestens seit diesem Sommer, als sie ihr erstes Schauspielprogramm verantwortet hat, konnte man merken, dass es zwischen ihr und dem Direktorium, also insbesondere dem Intendanten Markus Hinterhäuser, ordentlich knirscht. Nicht nur fiel das Programm künstlerisch insgesamt ziemlich durch, sie hat es in einem recht bemerkenswerten Interview mit der Süddeutschen Zeitung auch ganz ehrlich und direkt als Kompromiss für das konservative Salzburg bezeichnet. Darin hat sie gesagt, was sie alles möchte, was aber nicht geht, etwa bewährte Gastspiele einladen und nicht nur deutschsprachiges Theater zeigen. Und dann gibt's natürlich noch die peinliche Geschichte mit der Jedermann-Absetzung.
Jedermann wurde vorzeitig abgesetzt.
Genau, im Herbst des Vorjahres, da hatte sie also gerade neu angefangen, wurden abrupt die bestehenden Verträge mit dem langjährigen Regisseur der jährlichen Jedermann-Aufführung Michael Sturminger und mit dem gerade erst neuen Hauptdarsteller Michael Mertens aufgelöst. Die mussten teuer ausbezahlt werden. Und das, obwohl ihnen eigentlich die neue Schauspielchefin zugesichert hatte, diese Inszenierung im Programm zu lassen. Das wirkt, als hätte dem Intendanten einfach die Inszenierung nicht gefallen und als habe er den Leitungswechsel im Schauspiel dazu nutzen wollen, sie loszuwerden. Und es wirkt, als habe er sich von Frau Davidova, einer für einen Job dieser Art gewiss sehr dankbaren Exilrussin, eine demütige Erfüllungsgehilfin erwartet. Aber sie hatte eigene Vorstellungen, das konnte also nicht lange gut gehen.
So eine sofortige Trennung bedeutet ja auch viel Unsicherheit für die Festspiele, für die Salzburger Festspiele. Oder gibt's da schon eine Nachfolge, die mit den Hufen scharrt?
Namen weiß ich keine. Das Programm für die Festspiele 2025 steht ja bereits und wird in den nächsten Tagen bekannt gegeben. Für die Nachfolge will das Kuratorium jetzt so bald wie möglich eine Ausschreibung machen. Mich würde es nicht wundern, wenn die schon fertig vorbereitet in einer Schublade läge. Und ich bin sehr gespannt, wie deutlich das Programm nächstes Jahr die Handschrift von Marina Davidova trägt und wie sich das Direktorium bei der Präsentation dazu äußern wird.
Martin Pesel über die plötzliche Beendigung der Zusammenarbeit mit Marina Davidova bei den Salzburger Festspielen. Sie war dort Schauspielchefin. Vielen Dank für das Gespräch.
Fazit.
Wenn Sie bislang nicht wussten, was es mit dem Störschwein oder mit der Rampensau auf sich hat, beziehungsweise wo dieser Begriff eigentlich herkommt, dann können wir sicher gleich Aufklärung verschaffen mit einer Uraufführung in Bamberg. Der Dramatiker Konstantin Küspert hat für das Ensemble dort ein neues Stück geschrieben. Er hat ja häufig so eine forschende Herangehensweise, recherchiert tief und erschafft dann so dunkle, aber auch schillernde Welten. Bei einem Stück mit dem Titel Das Störschwein oder The Pig Escape könnte man erstmal eine Lachnummer erwarten. Aber Michael Lages, Sie waren als Kritiker heute Abend ja für Fazit dabei. War es das?
Ja, überraschenderweise ja. Ich habe heute ein wirklich extrem komisches kleines Stück gesehen, bei dem der Titel, also eben das Störschwein, schon in eine Richtung weisen könnte. Ich wusste vorher auch wirklich nicht, in welche. Also auf die Rampensau wäre ich zum Beispiel am Anfang gar nicht gekommen. Es ist eine Geschichte, die gleichzeitig ein bisschen welthaltig ist, aber ganz viel obendrein vom Theater erzählt. Fängt so an, Am Anfang sehen wir zwei Menschen, die so Handwerkerklamotten anhaben, als wären sie auf der Hinterbühne im Theater. Und sie gucken ganz hinten in der Tiefe der Bühne einem Bildschirm zu, auf dem irgendein Starschauspieler sich in einem Monolog ergeht. Und die sind offenkundig immer auf der Suche nach einem Punkt, wo sie diesen Monolog vielleicht unterbrechen könnten, also zum Beispiel stören.
Was hat es denn mit diesem Störschwein auf sich? Was ist es denn?
Also tatsächlich ist dieses Störschwein etwas, worauf diese beiden Bühnentechniker, die da auf der Bühne sitzen, warten, damit sie eine Vorstellung stören können mit einem Schwein, das tatsächlich über die Bühne läuft, von links nach rechts und die große Veranstaltung stört und die Heiligkeit der Bühne und weiß ich alles beschworen wird, stört und sozusagen ein bisschen vernichtet. Und von dort aus beginnt tatsächlich eine philosophische Geschichte über was am Anfang war und wie es überhaupt zum Störschwein kommen kann. Und dann beginnt die Geschichte von einem Schwein, einer Muttersau, die 8 kleine Ferkel hat und eins davon stört immer, aus welchen Gründen auch immer. Es wird irgendwann erstens Dieter genannt, originellerweise, und dann auch noch als Störschwein, also als Schwein, das immer stört, charakterisiert. Und von dort aus beginnt eine philosophische Geschichte über das Theater und über die Störung an sich, wie sie den menschlichen Alltag, die Kunst, das Leben immer wieder durcheinander bringt.
Herr Lages, wir hören mal an der Stelle in einen Ausschnitt rein.
Niemand kann dich leiden, niemand kann dich gebrauchen. Deine Mutter wollte dich nicht mehr füttern, weil du schon so fett warst. Und deswegen musst du jetzt ständig in irgendwelchen Mülleimern nach Essen suchen. Oh, immer was zu essen.
Aber hast du dir eingepinkelt? Hast du Schiss vor mir? Hast du Angst, dass ich dir eine knall oder was?
Ist das wieder? Das stinkt auch alles so ekelhaft. Und die Klamotten gab's auch nicht in deiner Größe. Wie? Ha? Du fettes, kleines Ferkel, immer über den Schulhof. Oh, meine Mami hasst mich. Keiner mag mich. Oin, oin, oin. Ich bin so ein dummes, kleines Ferkel. Oin, oin, oin.
Ja, das hört sich ziemlich kraftvoll an, muss man sagen. Ja. Meine Frage an Sie, Herr Lages, wer ist das Schwein? Und was
also das
ist
Schwein
es?
Ist in dem Fall die Figur, die gerade nicht gesprochen hat, die junge Schauspielerin Antonia Bockelmann. Der da schimpfte, ist Erik Wählan, der Partner auf der Bühne. Und der markiert in dem Fall für einen Moment die Mehrheitsgesellschaft, also sozusagen die 7 anderen Ferkel, beziehungsweise später dann in der Schule. Alle die sich in der Schule im Unterricht von dieser einen Figur, die irgendwas Unangenehmes an sich hat, gestört fühlen. Warum die gestört werden, wird nie wirklich erklärt. Es wird zu Anfang immer so, die Szenerie ausgebreitet, dass es Menschen gibt, die tatsächlich nicht dazugehören und nicht sich noch so sehr Mühe geben können, sie werden auch später nicht dazugehören. Und das ist sozusagen diese Figur des Störschweins.
Und Störschwein und Rampensau, Michael Lages, ist es dasselbe?
Nee, überhaupt nicht. Also Antonia Bockelmann und Erik Wählan spielen tatsächlich immer dieses Paar, das damit beschäftigt ist, zu erforschen, wann denn der richtige Moment für Stören auf der Bühne stattfinden könnte. Also die kommen immer wieder in diese gleiche Beobachterposition zurück. Und am Schluss, als sie dann tatsächlich sicher sind, dass jetzt der Punkt gekommen ist, an dem das Störschwein über die Bühne rennen müsste, von rechts nach links, da kommt das Schwein nicht, weil es gerade frei hat an dem Abend. Und stattdessen bringt diese Antonia Bockelmann eine kleine Schnecke als Störschnecke dazu. Es ist sehr absurd, es ist sehr frech, es ist extrem amüsant. Und ich kann es nur wiederholen, das amüsanteste Stück, das ich seit sehr langer Zeit gesehen habe.
Michael Lages über das Störschwein oder The Pig Escape am E.T.A. Hoffmann Theater Bamberg. Am Samstag ist die nächste Vorstellung zu sehen. Herr Lages, vielen Dank.
Danke, Garn.
Rembrandt van Rijn, einer der ganz großen Maler der Neuzeit. Das Städelmuseum in Frankfurt zeigt rund 100 Gemälde von ihm und von seinen Zeitgenossen. Das Städel selbst besitzt ja herausragende Werke, konnte aber auch Leihgaben aus Amsterdam bekommen. Und da sieht man nochmal einen ganz anderen Rembrandt, als man den vielleicht kennt. Überraschende Grafiken, Szenen, die einen nicht kalt lassen. Ein Einblick in das Selbstverständnis der Stadtgesellschaft im 17. Jahrhundert. Anja Reinhardt hat die Ausstellung gesehen.
An einem Pfahl vor den Toren der Stadt hängt eine junge Frau, neben ihr eine Axt. Der Kopf ist eingesunken, der Körper mit Schnüren am Pfeiler fixiert. 18 Jahre wurde Elsie, eine junge Dänin, die im Affekt ihre Vermieterin mit eben jenem Beil erschlug, das nun neben ihr herunterhängt, festgehalten von Rembrandt, mit Tinte auf einer kleinen Papierzeichnung. Nach 3 Tagen Verhör verurteilte das Amsterdamer Gericht Elsie zum Tod, die erste Exekution einer Frau nach 21 Jahren in der Stadt. Der Leichnam wurde vor den Toren öffentlich ausgestellt.
Also heute würden wir auch sagen, Gottes Willen geht ja gar nicht, aber wie auch eine Todesstrafe eben in aller Öffentlichkeit vollzogen wird. Als lehrsames Exempel für die, die vielleicht auf die schiefe Bahn kommen können.
Jochen Sander, stellvertretender Direktor des Städel, hat zum 2. Mal innerhalb von 3 Jahren eine Rembrandt-Ausstellung kuratiert. Die einmalige Gelegenheit durch die längere Schließung des Amsterdam-Museums bot die Möglichkeit, Rembrandt und seine Zeitgenossen aus einer anderen Perspektive zu zeigen. Und das sprichwörtlich gewordene goldene Zeitalter, die Blütezeit Amsterdams und den Aufstieg des Bürgertums auch auf seine Bedingungen abzuklopfen.
Die aus dem 19. Jahrhundert oder im 19. Jahrhundert vor allen Dingen entwickelte Vorstellung der Holländer, unser goldenes Zeitalter, wo alles ganz toll war, ist das 17. Das hat natürlich ohnehin für jeden, der nachdenkt, immer schon Fragen aufgeworfen. Und das hat jetzt in den letzten, na sagen wir mal, 10 Jahren in den Niederlanden selbst zu einem wirklichen sehr intensiven Befragen der eigenen Vergangenheit, der eigenen Geschichte geführt.
Die beginnt im Städel mit einem Exkurs über das hochprovinzielle Amsterdam vor dem Wirtschaftsboom und dem Wandel der Stadt während des Aufstiegs, der den geopolitischen und religiösen Verwerfungen der Zeit geschuldet ist. Das Amsterdamer Gruppenporträt, dessen Entwicklung hier sehr anschaulich nachvollzogen wird, steht exemplarisch für den Aufschwung. Erste Bilder reihen noch etwas ungelenk die Honoratioren der Stadt wie Perlen an einer Schnur auf. Später bekommen sie Attribute aus dem bürgerlich-protestantischen Wertekanon zur Seite gestellt, die Versorgung der Armen, der Mittellosen und vom rechten Weg Abgekommenen. Die Wohltätigkeit der oberen 5% ist ein repräsentatives Bildmotiv. Jochen Sander nennt das
konditionierte Barmherzigkeit.
Weist aber auch darauf hin, dass inmitten des Elends und der zeittypischen sozialen Ungerechtigkeit eine durchaus moderne Gesellschaft entstand.
Freiheit, Toleranz in Amsterdam in dieser Zeit wird ganz groß geschrieben, aber immer in den Grenzen, bitte keine Störung der öffentlichen Ordnung, keine Störung der wirtschaftlichen Möglichkeiten, sehr pragmatisch gedacht.
Die großformatigen Gemälde zeigen diese Ordnung, kontrastiert durch Bilder wie dem eines geistig behinderten Mannes, den ein unbekannter Maler für bildwürdig befand. Künstler, deren Namen nicht überliefert wurden, gibt es ohnehin erstaunlich viele in dieser Ausstellung, was kein Makel ist. Vielmehr ist der Vergleich mit den wenigen Gemälden und den zahlreichen Zeichnungen und Stichen von Rembrandt durchaus erhellend. Am Ende geht es ja um die kritische Befragung der Inszenierung des goldenen Zeitalters, das eben nur für eine kleine Elite glänzend war und für alle anderen nicht selten verbunden mit Not und Elend. Zum kolonialen Kontext gibt es allerdings nur einen theoretischen Bezug.
Wir haben in den Einrichtungen, die überhaupt Gruppenporträts produziert haben, eben keine schwarzen Menschen. Die Infragestellung des goldenen Zeitalters betrifft ja nicht nur die Frage, wie geht man eigentlich mit der Erinnerung an die um, die definitiv unfreiwillig im Kolonialreich, das ja just in diesen Jahren aufgebaut wird, eigentlich erst diesen gewaltigen Reichtum ermöglicht haben, sondern die betrifft natürlich auch innereuropäische Migranten sozusagen.
Die Städel-Ausstellung auf 2 Etagen ist im Grunde eine historisch-kritische Befragung, wie wirtschaftlicher Aufstieg funktioniert, welche Bilder er produziert, welche Opfer er fordert. Sehr klug kuratiert, mit vielen erkenntnisreichen und im besten Sinne auch schockierenden Momenten.
Anja Reinhardt über die Rembrandt-Ausstellung, die bis zum 23. März 2025 im Städelmuseum in Frankfurt am Main zu sehen ist. Von den alten Meistern zu den Alten. Florian Werner hat für uns die Kulturseiten von morgen Freitag, den 29. November gelesen.
Von den Alten lernen heißt chillen lernen. Vor allem, wenn die Alten aus Schweden kommen, in einer rot getünchten Holzhütte leben, mit ihrer Katze reden und in der kalten Jahreszeit Pfannkuchen backen. Jetzt ist Pettersson und Findus Herbst, weiß Annika Säuberlich in der Taz zu berichten. Als nächsten großen Trend hätte man sich wohl etwas Spektakuläreres vorgestellt. Doch die Illustrationen des verschrobenen Alten und seiner sprechenden Katze von Kinderbuchautor Sven Nordqvist sind beliebte Online-Referenz der Generation Z. Dieser Trend verlangt nicht, abgeklärt oder draufgängerisch zu sein. In den Kommentaren prahlt auch niemand mit außerordentlichen Energiereserven. Stattdessen entdecken junge Menschen ursprüngliche Freuden für sich, die früher noch als uncool und Oma-mäßig gegolten hätten. Apropos Oma-mäßig. Von den Alten lernen heißt zweitens tanzen lernen. Am Opernhaus in Wuppertal hatte gerade eine Arbeit der Tänzerin und Regisseurin Meryl Tankard Premiere, in der diese eines der berühmtesten Stücke von Pina Bausch aus dem Jahr 1978 nachinszeniert, und zwar mit den Tänzerinnen und Tänzern von damals. Wiebke Hüster zeigt sich in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung überwältigt. Die Regisseurin hat durch die Gegenüberstellung teils überlebensgroß projizierter Filmaufnahmen mit den heute zwischen 69 und 81 Jahre alten Tänzern eine Sternstunde tanzhistorischer Einsicht geschaffen und zugleich einen unterhaltenden, an manchen Stellen tief traurigen Abend. Neben der klugen Regie von Meryl Tankard lobt Hüster vor allem die Präsenz und Ausstrahlungskraft des Ensembles. Die alten Tänzer machen, indem sie sich mit ihrem jüngeren Selbst synchronisieren, sozusagen gegen sich selbst von vor 46 Jahren antreten, einen unglaublich guten Job. Und mit welchen fantastischen Körpern! Ohne zu wissen, wie viele Schmerzmittel da womöglich im Spiel sind, muss man die Leichtigkeit dieser Tänzer einfach bewundern. Weniger überzeugt zeigt sich Gerhard Matzig in der Süddeutschen Zeitung von den Tanzkünsten der Enkelin des kommenden amerikanischen Präsidenten, Kay Madison Trump. Die hat gerade ein Video gepostet, das sie beim Tanzen mit einer Freundin im Privatjet ihres neureichen Opas zeigt. Und den Architekturkritiker Matzig interessiert daran zunächst einmal das Interieur. Die Armaturen sind mit 24-karätigem Gold überzogen. Die Wände sind holzvertäfelt, die Sofas weich, die Kissen haben Troddeln. Irgendwie hat alles Troddeln, nur die titanisch dimensionierten Flachbildschirme nicht. In dieser protzigen Vertroddeltheit meint Matzig die geheime Botschaft des Enkelinnen-Videos zu erkennen. Die Nachricht ist das Jet-Interieur, das mit Trumps Residenz in Florida sowie mit dem Trump Tower in Manhattan zu einer präsidialen Ästhetik verklumpt, die perfekt in die Zeit passt. In einer neohistorisch grundierte Zeichensprache machtbesoffener Nostalgie, die nicht das Schöne von einst begehrt, sondern das Schöne denunziert, als Vulgarität der Gegenwart. Daneben interessiert sich Matzig aber natürlich auch für die eigentliche Tanzperformance. Parodie Nummer 2 sind die Moves der beiden Teenager, die gackernd die zum Meme gewordenen Tanzbärschritte von Opas Wahlkampf-Disco-Hit YMCA der Village People imitieren. Hunderttausende haben seither das Video von Kay Madison Trump, betitelt mit "Learned these moves from the best", geherzt. Von dem Besten gelernt? Okay, wir verbessern uns. Man kann den Alten vieles abschauen, aber natürlich nicht allen Alten alles. Ein bisschen wählerisch sollte man schon sein.
Das war die Kulturpresseschau von Florian Werner und es war Fazit die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören und gute Nacht.